Jonathan Edwards, das war ein Pastor, der am Anfang des 18. Jahrhunderts geboren und gelebt hat. Und im Alter von 19 Jahren fing er an, Entschlüsse, auf Englisch Resolutions, für sein Leben aufzuschreiben, die er dann für den Rest seines Lebens halten wollte. Also das war ein Vorsatz. Und verteilt über ungefähr ein Jahr hat er insgesamt 70 dieser Entschlüsse aufgeschrieben und festgehalten, die er immer wieder vor Augen haben wollte. Und damit er es nicht vergisst, ich meine, wenn man einmal geschrieben hat und nach 3 Jahren raufguckt, hat man wieder alles vergessen, hat er es Woche für Woche durchgelesen, die Entschlüsse, die er aufgeschrieben hat. Und was sehr bemerkenswert ist, 10 von diesen Entschlüssen, das heißt ein Siebtel, 70 Entschlüsse, ein Siebtel davon hatten damit zu tun, wie er seine Zeit nutzen wollte. Und ich will euch 4 von diesen Entschlüssen, danke dir, kurz vorlesen. Ja. Sein 7. Entschluss, dort heißt es, entschlossen, nie etwas zu tun, wovor ich Bedenken hätte, es zu tun, wenn es die letzte Stunde meines Lebens wäre. Eine ziemlich krasse Aussage, oder? Wie viele Dinge würdet ihr streichen, wenn ihr dem befolgen würdet? Im 52. Entschluss sagt er, ich höre oft, dass Menschen im Alter sagen, wie sie leben würden, wenn sie ihr Leben nochmal leben könnten. Und dann sagt er, entschlossen, dass ich genauso leben werde, wie ich es mir wünschen würde, wenn ich alt werde. Im 55. Entschluss sagt er, entschlossen, mich mit aller Kraft anzustrengen, so zu handeln, wie ich es wünschte zu tun, wenn ich das Glück des Himmels und die Qualen der Hölle schon gesehen hätte. Und der vielleicht am deutlichsten formulierte Entschluss von ihm, der 5., da heißt es, entschlossen, niemals auch nur einen Augenblick meiner Zeit zu verlieren, sondern sie so gewinnbringend, wie ich nur kann, zu nutzen. Das waren wirklich klare Entschlüsse, die er als sehr junger Christ mit 19 Jahren formuliert hat. Und sehr wichtig, es ging ihm dabei nicht um einfach ein effektives, produktives Leben, sondern er wollte mit dem allen Gott verherrlichen. Das war sein großes Ziel. Warum erzähle ich das alles? Weil wir heute einen Abschnitt im Epheserbrief uns anschauen, der uns genau zu so einem Leben aufruft, wie Jonathan Edwards es, könnte man sagen, zusammengefasst hat in seinen Schlüssen. Ein Leben, welches für Gott, für sein Reich die Zeit auskauft. Ihr könnt gerne eure Logbücher aufschlagen, wir sind jetzt schon in Kapitel 5 angelangt. Epheser 5, wir wollen uns heute die Verse 15 bis 16 anschauen. Und in Kapitel 1 bis 3, ich will noch mal kurz erinnern, haben wir bereits gesehen, wie wir durch Christus verändert wurden. Wie wir durch Christus Leben bekommen haben. Und jetzt in den Kapiteln 4 bis 6 beschreibt uns Paulus jetzt, wie lebt ein Christ? Er fordert uns auf, jetzt zu leben wie Christus. Und es ist sehr interessant, wenn ihr darauf achtet, oh, kann mir jemand mein Logbuch geben? Ist da hinten? Wenn ihr darauf achtet, er benutzt ganz oft jetzt Paulus den Befehl des Wandels und den Begriff. Schau mal mit mir rein, ich habe es mir ein bisschen markiert. Wir hatten heute Morgen schon darüber geredet, dass wir würdig wandeln sollen. Schau mal, Kapitel 4, Vers 1. Ich, der Gebundene in dem Herrn, ermahne euch also, würdig zu wandeln des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet. Ein bisschen später, in Kapitel 4, Vers 17, redet er wieder vom Wandel. Diesmal von der negativen Perspektive. Er sagt, Epheser 4, 17, dies sage und bezeuge ich also im Herrn, dass ihr nicht wandeln sollt wie die Heiden, in Nichtigkeit ihres Denkens. Dann Vers 22 weiter, schaut mal. Nämlich, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten entsprechend, den betrügerischen Begierden, sich zum Grunde richtenden Menschen ablegen müsst. Wieder über Wandel. Dann später in Kapitel 5, Vers 1, schaut wieder rein. Seid also Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, so wie auch der Gesalbte euch liebt. Das ist übrigens der Vers, den wir hinten drauf haben. Also auf dem T-Shirt. Und dann Kapitel 5, Vers 8. Denn Finsternis wart ihr einst, doch jetzt seid ihr Licht in dem Herrn. Führt euren Wandel als Kinder des Lichts. Und dann wieder in unserem Text, Kapitel 5, Vers 16. Seht also sorgfältig zu, wie ihr wandelt. Paulus legt also die Betonung sehr stark darauf, wie wir jetzt wandeln sollen. Und er beschreibt es in ganz vielen verschiedenen Aspekten. Wie sieht ein Leben eines Christen aus? Und ich möchte noch eine zusätzliche Sache zum Kontext sagen. Wir haben noch dieses Mal, soweit ich mich erinnere, nicht so viel darüber geredet, wie es eigentlich bei Ephesus so aussah insgesamt. Und ich will euch ein bisschen Hintergrundwissen geben, damit wir, denke ich, den Text noch besser verstehen können, einfach ein besseres Bild bekommen, uns in die Epheser hineinversetzen können. Ephesus, das war eine sehr, sehr schöne Küstenstadt. Und aufgrund der Lage, wo sie sich befunden hat, war die Stadt sehr wohlhabend, weil viel Handel dadurch getrieben wurde. Zusätzlich dazu war in der Stadt der Tempel der Diane, der Göttin Diana, und er war so wunderschön, dass er zu einem der Weltwunder gezählt hat. Es gab also viel Götzendienst und eine große Stadt, viel drumherum, sehr lebendig. Also was gab es? Zum einen viel Ablenkung. Es war eine sehr große Stadt. Und zum anderen viel, viel Götzendienst. Und Paulus, er schreibt zu diesen Christen, die sich gerade dort befinden in der Stadt. Es war nicht so eine ruhige Gegend, wie ihr euch vorstellen könnt, so irgendwie so ein Haus in einem, auf dem Land, so ihr alleine in euren hier, wie heißt der, Wackelstuhl, nicht Wackelstuhl, wie heißt der? Schaukelstuhl, in euren Staukelstuhl, guckt in die Ferne und so, niemand ist da. Nein! Es war viel Gewusel, eine große Stadt. Also ziemlich ähnlich, würde ich sagen, was wir in Berlin eigentlich sehen. Also von dem so viel drumherum. Und ich denke, dieser Hintergrund wird diesen Befehl uns noch deutlicher vor Augen halten. Warum sie das unbedingt tun mussten. Und lasst uns jetzt damit zu dem Text für heute kommen. Und zwar Epheser 5, Verse 15 bis 16. Dort heißt es, seht also sorgfältig zu, wie ihr wandelt. Nicht wie Unweise, sondern als Weise. Die gelegene Zeit auskaufend, weil die Tage böse sind. Wer einen Titel für die Predigt braucht, kaufe die Zeit aus. Kaufe die Zeit aus. Und wer eine Gliederung braucht, ich habe keine Gliederung. Heute will ich mit euch tatsächlich einfach nur den Vers durchgehen. Also das ist sehr zusammenhängend und wir werden gewissermaßen eine Gliederung haben, aber keine mit Punkten. Wir wollen einfach sehen, was sagt uns Paulus in den Versen? Was will er bei uns erreichen? Und so lasst uns beginnen mit dem ersten Vers. Ich lese nochmal. Seht also sorgfältig zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Beobachtet zuerst den Befehl, den Paulus hier gibt. Er sagt, habe ich mein Dings da an? Ah, nee, habe ich nicht. Cool. Er sagt, Seht also, oh, das ist ja richtig dick. Okay. Warum ist er so dick? Doch so hier. Ja. Seht also sorgfältig zu. Das ist, könnte man sagen, eigentlich der Hauptbefehl, den Paulus gibt. Seht also zu. Und das Wort seht zu, das ist einfach wörtwörtlich das ganz einfache Wort für sehen. Also für physisches Sehen. Das heißt, wenn ich sage, ich sehe den Stuhl dort drüben, das ist das, was das Wort grundlegend bedeutet hat. Aber es wurde auch oft in einem metaphorischen Sinne verwendet, also umgangssprachlichen Sinne, nämlich, dass man aufpassen soll, dass man Acht haben soll, in diesem Sinne zuzusehen. Paulus will genau auf diese Bedeutung hinzu, nicht direkt einfach mit physischen Augen, sondern dass wir Acht haben sollen, dass wir aufpassen sollen, dass wir etwas mit dem inneren Geist, könnte man sagen, betrachten sollen. Es ist fast so, wenn man es so ein bisschen physisch sieht, dass Paulus uns auffordert, einfach so von der Seite zu stehen und unser Leben zu beobachten. Einfach zu schauen, was macht jemand? Einfach wie jemand von der Seite. Ich meine, ihr habt, ich weiß nicht, ob ihr es mögt. Ich mag es einfach, von der Seite einfach Menschen zuzukommen. Das ist mal ganz interessant, ganz lustig. Aber Paulus sagt, wir sollen es bei uns selbst tun. Wir sollen bei uns selbst zuschauen. Und beobachtet, Paulus sagt nicht einfach nur, seht zu. Er sagt sogar, seht also sorgfältig zu. Sorgfältig. Das Wort sorgfältig, es unterstreicht, könnte man sagen, das Wort des Achthabens, des Zusehens noch stärker. Paulus will sagen, du sollst nicht einfach ein bisschen so drauf achten, sondern ganz, ganz genau, sorgfältig, exakt. Das Wort hier sorgfältig bedeutet wörtlich gesehen so viel wie etwas ganz extrem genau betrachten oder exakt nehmen. Also ins kleinste Detail beobachten. Und das ist so wichtig zu verstehen. Paulus geht es nicht einfach darum, so wir kommen wieder und so zwei Minuten so, ah, ich habe über mein Leben nachgedacht, Zeit, und dann geht's weiter. Es ist nicht so wie bei einer AGB, ich weiß nicht, AGBs, wenn man sich irgendwo anmeldet, so zack, einmal runtergescrollt und dann angeklickt und dann weiter so. Ach, kurz, ja, Zeiten, ja, weiter. Darum geht's Paulus nicht. Dann können wir den Befehl gleich sein lassen. Es geht Paulus, dass wir genau beobachten. Vielleicht als Beispiel, wir können uns wie ein Mikroskop vorstellen. Einfach alles, okay, ein Mikroskop ist wahrscheinlich extrem genau, aber trotzdem extrem genau, wie unter einem Mikroskop mit einer Lupe. Oder ein anderes Beispiel vielleicht. Stellt euch vor, ihr seid in einem Dunkelwald allein laufen. Wie seid ihr dann drauf? Ich weiß nicht, wie ihr seid, aber ich achte irgendwie auf jedes Geräusch. Es ist so, irgendwas raschelt, zack, der Kopf ist dort. Irgendwas knackt, dort. Man ist die ganze Zeit aufmerksam. Man achtet auf jedes Detail. Und dazu ruft Paulus uns auf. Auf jedes Detail, auf jedes Knacken, Rascheln in unserem Leben zu hören. Die Frage ist, worauf sollen wir achten? Paulus sagt es uns. Er schreibt, seht also sorgfältig zu, wie ihr wandelt. Was heißt das? Nun, wir haben schon ganz viel im Epheserbrief darüber geredet, dass Wandeln, beim Wandeln geht es nicht darum, dass man wörtlich geht, sondern es beschreibt einfach das Leben, wie ein Lebensweg, den jemand führt. Wir sollen also darauf achten, wie wir leben, was wir tagtäglich tun, mit was wir unsere Zeit füllen. Und die Frage ist, was ist der Maßstab für einen guten Wandel? Was meine ich damit? Nun, ich meine, wenn man sehr sorgsam auf etwas achtet, sagen wir mal, man ist ein Wissenschaftler, man hat hier sein Papier, man schreibt alle Beobachtungen mit, was man hat in seinem Leben, und man wird zum Wissenschaftler, schreibt alles auf, das mache ich, so wandle ich. Jetzt müssen wir immer noch wissen, was ist denn der Maßstab? Womit soll ich es vergleichen? Wie soll es denn aussehen, mein Leben? Das ist extrem wichtig, weil wenn wir das nicht wissen, können wir auch nicht unser Leben ausrichten, wie es sein soll. Und deswegen verrät uns Paulus, was denn ein gutes Leben ist. Wie soll ein Christ wandeln, leben? Und er sagt, wie ihr wandelt, nicht wie unweise, also nicht die Unweise im Negativ, sondern als Weise. Oh, und das ist positiv. Die Bibel, sie redet sehr viel über die zwei Begriffe. Weisheit, beziehungsweise Unweise, Tor, Dummheit und Weisheit. Sehr, sehr viel. Und ich will hier nicht eine riesige Studie anfangen über die beiden Begriffe, sondern ich will einfach nur an den Kern, an den wirklich Kern von diesen beiden Lebensstilen, könnte ich mal sagen, erinnern. Und ich will das mit zwei Bibelversen machen. Ein Bibelvers könnt ihr euch für den einen aufschreiben, also für Weise, und eins für Unweise. Für Unweise. Wie sieht ein unweises Wandeln aus? Der Kern, würde ich sagen, finden wir sehr gut in Psalm 14, Vers 1. Der Kern eines unweisen Wandels. Psalm 14, Vers 1, da heißt es, dem Vorsänger von David, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Das ist der unweise Wandel. Und der Kern von Weise, könnt ihr euch aufschreiben, Sprüche 9, Vers 10. Sprüche 9, Vers 10. Dort steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Habt ihr bemerkt, was der Kern von beiden Sachen war, also bei beiden Versen? Nun, wenn Paulus hier über Unweise und Weise redet, dann geht es hier ihm nicht so viel um intellektuelles Wissen. Wie klug jemand ist, ob er einen Doktortitel hat oder keinen Doktortitel hat, darum geht es überhaupt nicht. Es beschreibt zwei Lebensstile. Unweise zu leben bedeutet, ohne Gott und ohne seine Maßstäbe zu leben. Sich der Sünde, den Vergnügungen hinzugeben und Gott zu verleugnen. Es heißt, der Narr, der Dummkopf, der Unweise spricht in seinem Herzen. Es gibt kein Gott. Und weise zu leben ist das genaue Gegenteil, könnte man sagen. Es bedeutet, Gott zu fürchten und seinen Befehl, seinen Willen zu befolgen. Der Prediger, wir haben ja letztes Jahr das Buch Prediger uns angeschaut, würde sagen, es bedeutet, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Das, was er ganz am Ende sagt. Darum geht es. Das ist ein weises Leben. Und diese Weisheit oder das weise Leben, es beginnt damit, dass man sein Leben Gott hingibt im Glauben. Nicht einfach an seine Existenz, dass er da ist, sondern wirklich sein Leben für Christus hingibt. Genau darum geht es übrigens ein paar Verse vorher. Schaut mal in Kapitel 5, Vers 8. Da wird es beschrieben. Denn, wir haben es gerade gelesen, denn Finsternis wart ihr eins, doch jetzt seid ihr Licht in dem Herrn. Führt euren Wandel als Kinder des Lichts. Um ins Licht zu kommen, haben wir uns die Kapitel 1 bis 3 gut angeschaut. Erinnert euch an Eduards Predigt. Damit beginnt ein weises Leben. Mit nichts anderes. Nicht mit einer guten Zeitplanung oder sonst was. Damit beginnt ein weises Leben. Und wenn du das heute nicht hast, wenn du nicht für Christus lebst, dann kannst du so viel versuchen, ein weises Leben zu führen. Du bleibst ein Tor. Dein Leben bleibt unweise. Und diese Wahrheit ist wirklich so wichtig zu verstehen. Wir können dem Befehl, den Paulus uns hier gibt, zusehen, weise wandeln und gleich später die Zeit auskaufen, nur befolgen, wenn wir gerettet sind. Paulus will uns keinen Motivationsschub geben, wie so ein Motivationsspeaker und sagt, seid effektiv in eurem Leben, nutzt jede Minute. Es gibt auch viele Talks davon in der Welt. Zeitmanagement und ganz viel. Aber ihm geht es nicht einfach um ein effektives Leben, was mit jeder Lücke in diesem Sinn gefüllt ist. Sondern das ist der Kern. Mit Gott seine Gebote zu befolgen. Die Frage, die sich dann stellt, wie genau sieht ein weises Leben in der Praxis aus? Die Grundlage, die haben wir gesehen, das ist die Gottesfurcht, das ist der Kern. Ein Leben, was nach seinen Geboten wandelt. Aber wie sehen die einzelnen Aspekte in unserem Leben aus? Und es gibt viele Aspekte, wo man anfangen könnte, jetzt drüber zu reden, ganz praktisch. Was sind dann die Befehle Gottes? Also, was sollte man wie, wo handeln? Aber Paulus, er will sich auf eine Sache konzentrieren hier. Und er erklärt, könnte man sagen, wie ein weises Leben aussieht. Also, der zweite Vers 16, er erklärt jetzt diesen weisen Wandel. Was bedeutet dann, sondern als weise? Nämlich, es bedeutet, die Zeit auskaufen. Er fragt uns, könnte man sagen, wie nutzt du deine Zeit? Vers 16. Die gelegene Zeit auskaufend, weil die Tage böse sind. Beobachtet zuerst, Paulus ruft uns dazu auf, die Zeit auszukaufen. Also, schön, Benedikt verwendet ein Partizip. Also auskaufend beschreibt den weisen Wandel. Also das ist das, wie der weise Wandel aussieht. Das ist die Zeit auskaufen, könnte man sagen. Und auskaufen, das bedeutet wörtlich so viel wie etwas leer kaufen oder etwas aufkaufen. Und es wurde früher dafür verwendet, wenn man zum Beispiel tatsächlich einen Sklaven aus der Sklaverei losgekauft hat, losgelöst hat, erlöst hat und dann freigekauft hat. Und der große Gedanke hinter diesem Wort ist, dass man alles, also von seiner Zeit benutzt, also auskaufen ist alles benutzen, alles leer machen. Und wenn es hier um Zeit geht, also es geht ja nicht um Materialien, also wörtlich Dinge, die wir kaufen, sondern es geht um Zeit. Das sollen wir auskaufen. Und wenn Paulus hier von Zeit redet, dann meint er einen begrenzten Zeitraum. Nämlich unser Leben. Das ist die Zeit, die wir auskaufen sollen. Ich kann nicht Daniels Zeit auskaufen. Also, ich besitze sie nicht. Wir sollen die Zeit, die uns gegeben, unsere Lebensspanne, die wir haben, auskaufen. Paulus will, dass wir unsere Zeit nutzen, jede Möglichkeit, die wir haben, nicht verschwenden. Warum? Die Zeit ist begrenzt. Er ist sich dessen bewusst. Wenn man das Beispiel mit dem Händler, wo das Wort oft benutzt wird, auch weiter nimmt, ein Händler, der hat nur eine bestimmte Ware, oder da ist eine bestimmte Ware, und er kann die komplett leer kaufen. Und so ist es mit unserer Zeit, die ist begrenzt, wie bei einer Ware, die auch begrenzt ist. Und wir sollen jegliche davon freikaufen. Solange wir Zeit auf Lager haben, in Anführungsstrichen, unsere Lebensspanne noch läuft, sollen wir jede Minute nutzen. Und schaut mal, es heißt ja auch, die gelegene Zeit auskaufen. Das betont noch einmal, dass wir einfach Gelegenheiten in unserem Leben haben, die einmalig sind, die nie wiederkommen. Es sind Gelegenheiten, die verschwinden. Und wie sollten wir ein Händler jede Gelegenheit nutzen? Da ist auf einmal ein super Angebot. Das Einmalige. Der Händler muss es nutzen. Wenn ich nicht nutze, wird es vielleicht nie wieder kommen. Und dazu ruft uns Paulus auf. Gelegenheiten, Möglichkeiten, die sich in unserer Zeit, in unserer Lebensspanne ergeben. Er will, dass wir keinen Moment verschwenden. Bevor wir jetzt weiter in den Text gehen, will ich mit euch, könnte man sagen, fast einen kurzen Abstecher machen und ein wenig darüber nachdenken, was Zeit so kostbar macht. Was macht Zeit so kostbar? Warum betont Paulus so sehr, dass wir es auskaufen sollen? Ich will euch ein paar Stichwörter geben, die ihr euch einfach merken könnt und über die ihr nachdenken könnt. Erstens, Deine Zeit ist kurz. Was macht Zeit so kostbar? Sie ist kurz. Sie ist sogar sehr kurz. In der Bibel heißt es, dass unsere Jahre 70, wenn es hochkommt, 80 wären. Das ist nicht viel. Das ist nicht lange. Als Kind kommt einem noch so vielleicht vor, man ist 5, 6 Jahre, weiß nicht, in der Grundschule und denkt so, boah, das ja, dauert alles so lange, ewig, das Schuljahr oder sonst was. Die Schule ist immer so ewig, die Ferien sind immer so schnell. Aber unser Leben ist so kurz. Wenn man spätestens in seinen 20ern ist, bemerkt man auf einmal, das ist schon ein Viertel meines Lebens um. Ein Viertel meines Lebens ist schon weg. Noch ein Viertel und die Hälfte ist weg. Also es geht so schnell. Die fliegt förmlich dahin. Nicht umsonst sagt man, dass die Zeit fliegt. Die Bibel, sie vergleicht unser Leben mit einem Dunst. Also mit dem Geschmack auf die Kürze kommen. Mit einem Dunst. Schaut mal, in Jakobus Kapitel 4, Vers 14, da heißt es, und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach verschwindet er. Und wenn ihr euch nächstes Mal Tee kocht, könnt ihr mal einfach auf den Dunst achten. Wie schnell er weggeht. Ich meine, wir hatten letztes Jahr beim Buch Prediger so viel drüber geredet, wie nichtig das Leben ist. Es ist kurz. Zweitens. Die Zeit ist so kostbar, weil sie ungewiss ist. Ungewiss. Was meine ich damit? Ganz einfach. Wir wissen nicht, wie viel noch übrig ist. Es ist kein Timer hier. Es gibt so einen Film, der heißt, glaube ich, In Time. Da ist so ein Timer drauf bei allen. Und die wissen ganz genau, das läuft ab. Dann können sie auch auftanken damit. Aber wir haben keinen Lebenstimer bei uns hier drauf, der so sagt, oh, ich habe noch 13 Jahre zu leben und noch was. Und bei den anderen, oh, ich habe nur 3 Stunden. Aber ist nicht drauf. Wir wissen nicht, wie viel von unserer Zeit übrig ist. Wir haben gerade drüber geredet. 70, wenn es hochkommt, 80. Aber wie oft? Es ist schon früher zu Ende. Vielleicht sind es nur noch 2 Jahre, vielleicht noch 30 Jahre, vielleicht noch 50 Jahre, aber vielleicht noch ein paar Wochen oder sogar ein paar Stunden. Wir wissen es nicht. Wir gehen oft so um, als ob es klar ist, dass wir morgen aufwachen. Aber das ist es überhaupt nicht. In keinster Weise. Drittens, bedenke, die Zeit ist so kostbar, weil man sie nicht zurückholen kann. Nicht Z holen, ihr versteht. Zurückholen, weil man sie nicht zurückholen kann. Wisst ihr, es gibt viele Dinge in der Welt, wo ein Verlust tragisch vielleicht ist, wo man denkt, boah, ich habe so viel verloren, man weiß nicht, man hat eine Riesenmenge Geld verloren oder andere Dinge. Aber diese Sache kann man sich zurückholen. Man kann sich sogar noch mehr davon sogar aneignen. Aber Zeit ist ein Gut. Sobald es verfließt, kriegt man es nicht mehr wieder. Egal, was man will. Egal, was man versucht zu machen, es geht nicht mehr. Und wenn man sich einredet, dass man weiß nicht, es gibt ja heutzutage diese Longevity, kennt ihr das? Das Leben noch verlängern und sonst was. Wir können nicht mal eine Elle, eine Lebensspanne zu unserem Leben hinzufügen. Also es bedeutet nicht, dass wir jetzt uns sonst was umbringen sollen oder sonst was, oder weiß nicht, Gift trinken sollen. Darum geht's nicht. Aber wir haben das Leben nicht in unserer Hand. Egal wie gesund oder sonst was du versuchst zu leben. Unser Leben, könnt ihr euch vorstellen, ist wie so eine einseitige Sanduhr. Also ihr kennt ja eine Sanduhr. Und die Körner, sie werden nicht gefangen. Sie ist eine einseitige Sanduhr. Sie fließen einfach raus. Es wird nicht aufgefangen und du kannst sie dann nochmal umdrehen und zurückmachen und dann so, ah, komm, nochmal, zack und nochmal. Sondern sie sind weg. Nicht aufgefangen. Umdrehen kannst du nicht mehr. Für immer in der Ewigkeit verflossen. Und viertens, der letzte Grund, den ich mitgeben will, die Zeit ist so kostbar, die Lebensspanne, die wir haben, weil von ihr unsere Ewigkeit abhängt. Unsere Ewigkeit abhängt. Wie sehr würden sich die Menschen in der Hölle nur ein wenig mehr Zeit hier auf der Erde wünschen? Sobald sie abgelaufen ist, ist die Ewigkeit vollkommen fest. Ein riesiger Graben dazwischen. Man kommt nicht mehr in den Himmel. Und auch nicht in die Hölle rückwirkend. Es geht nicht. Dann ist es vorbei. Und diese Lebensspanne auf der Erde, sie ist die Zeit, die Gott uns gegeben hat. Das ist die Box, wo entschieden wird, wo du in Ewigkeit landest. Wie kostbar ist diese Zeit? Sie ist relevant für die Ewigkeit. Und bedenkt einfach mal, wie viel Zeit tatsächlich schon von uns verflossen ist. Ich meine, die meisten sind noch wahrscheinlich jünger als 20. Ja? Wie viel sind unter 20? Ah doch, die meisten sind jünger als 20. Okay, doch. Aber mit 25, wurde dieses Jahr 25, habe ich mich daran erinnert, ich bin jetzt näher an den 50 dran als an der 0. Also, ja, ist lustig, aber so schnell geht das. Es geht so schnell vorbei. Und ich will dich hier fragen, wie nutzt du deine Zeit? Lebst du für Gott? Investierst du für Gottes Reich? Kaufst du sie aus? Kaufst du sie leer, wie Paulus es beschreibt? Nicht ein wenig kaufen, ein bisschen einkaufen, noch ein bisschen auf der Tasche lassen so. Nein, leer kaufen. Und schaut mal, Paulus gibt uns selber noch einen Grund, warum es so wichtig ist für die Epheser, die Zeit auszukaufen. Er sagt, weil, also die gelegene Zeit auskaufen, weise wandeln, wie gelegene Zeit auskaufen, warum? Weil die Tage böse sind. Zu all dem, dass die Zeit so kostbar ist, kommt noch eine Sache dazu. Wir Christen, wir leben nicht in einer Welt, die es uns einfach macht, die Zeit auszukaufen. An der Ecke steht nicht einfach jemand, der sagt, oh, ich denke, du sollst deine Zeit besser nutzen. Hast du heute schon das gemacht und das gemacht? Hast du schon heute genug gebetet oder sonst was? Wäre schön, wenn es so wäre. Aber nein, im Gegenteil, an jeder Ecke sind Plakate, sind Versprechen, sind Gespräche, sind Angebote, die uns wegziehen wollen, die uns ein wenig von der Zeit rauben. Könnt ihr euch vorstellen, ihr geht durch das Leben und Leute sind, also alles drumherum sind wie kleine Räuber. Sie versuchen, in eure Taschen reinzugreifen und ein wenig von eurer Zeit zu klauen. Also, hoffentlich nicht alle. Nicht alle Christen, aber im Sinne die Welt, die böse ist, in dem Sinne. Sie versucht, die Zeit zu rauben. Sie ist böse. In der bösen Welt, die voller Sünde ist, da wird kein weises Leben angestrebt. Kein Leben, was Gott fürchtet, ihm gehorsam sein will. Wisst ihr, ich liebe, als ich darüber nachgedacht habe, das Bild von John Bunyan in seiner Pilgerreise. Wir hatten heute dieses Jahr auch wieder viel John Bunyan. Wo diese Wahrheit, dass die Welt böse ist und einfach versucht, dich abzulenken, so gut beschrieben wird. Und zwar als Christian und Treu zum Jahrmarkt der unnützen Dinge kommen. Christian und Treu sind unterwegs, dann kommen sie und Evangelist spricht sie an und sagt ihnen, ihr müsst jetzt aufpassen. Ihr kommt jetzt durch eine Stadt, durch einen Jahrmarkt, der euch alle möglichen Dinge anbieten will. alles andrehen will, euch ablenken will. Ihr müsst aber standhaft durchgehen. Und dann sagt er es gibt keinen Weg dran vorbei. Der Fürst Beelzebub, das beschreibt den Satan, hat die Stadt extra dort gebaut, dass alle hindurchgehen müssen. Als Pilger müssen wir dort hindurch. Wir haben keine Wahl. Wir können leider nicht den Bogen drumherum machen. Und genauso ist es in der Welt. Wir sind in der Welt. Wir können keinen Bogen drumherum machen. Um in die Himmelsstadt anzukommen, müssen wir hier auf der Erde leben. Und als Christian und Treu dann in die Stadt kommen, in der Kinderversion wird so cool dargestellt, sind so viele Dinge, also für Kinder vor allen Dingen, Süßigkeiten, da noch was, Spiele, ganz viele Dinge. Und alle hier, hier, hier. Wir haben alles, was euer Herz begehrt. Was braucht ihr? Aber Treu, einer der Christen, er antwortet dann, wir brauchen nichts außer die Wahrheit. Er hat gesagt, wir wollen unsere Zeit nicht verschwenden. Wir wollen mit der Wahrheit gefüllt sein und weiter gerade Richtung Himmelstadt laufen. Und was passiert dann? Die beiden werden genommen und ins Gefängnis gesteckt. Sie werden ausgelacht und Treu, also sollen beide hingerichtet werden und Treu, er wird sogar hingerichtet. Die Welt ist böse. Sie verabscheut Gott und seine Kinder. Und die Epheser, sie wussten es auch sehr gut. Deswegen habe ich den Kontext vorher historisch erwähnt. Sie waren in einer Stadt, wo sie ganz genau wussten, die Leute wollen ihnen nicht helfen, Christus nachzufolgen. Im Gegenteil. Und Paulus hat selbst an seinem eigenen Leib, könnte man gespürt, wie Widerstand ist, wie böse die Welt ist. Sie will Christus nicht. Er saß im Gefängnis. Weil die Welt böse ist, ist es noch schwerer, die Zeit auszukaufen. Sie versucht uns, könnte man sagen, den Weg mit allen Dingen zu versperren. Die Gelegenheiten, sie werden menschlich gesehen, könnten wir sagen, verschlossen. Natürlich ist Gott souverän darüber. Und deswegen sollten wir umso mehr bedacht sein, die Zeit auszukaufen. Jede Gelegenheit schätzen, die wir haben. Die Möglichkeiten, die wir gerade haben in Deutschland, in unserer Situation, die werden vielleicht irgendwann vergehen. Andere Umstände sein. Die Welt ist böse. Und wir sollten die Sachen, wo wir gerade Möglichkeiten haben, Gelegenheiten nutzen, die Zeit auskaufen. Wie viel Segen würde dieser eine Satz im Leben eines Christen bringen, wenn er ihn so ernst nimmt, wie die Entschlüsse, die wir heute am Anfang gelesen haben? Wenn du dir festsetzt, ich will meine Zeit nutzen, nur so, wie ich es auch machen würde, wenn ich noch eine Stunde zu leben hätte. Das fängt einen wirklich an, drüber nachzudenken. Was mache ich? Wisst ihr, Leben wie Christus, das ist ja der zweite große Teil, es bedeutet, die Zeit auszukaufen. Wenn man das Leben von Jesus in den Evangelien betrachtet, dann wird man bemerken, wie er die Zeit vor Augen hatte. Erst vorletzten Sonntag habe ich über Johannes 9 gepredigt und da macht Jesus diese Sache wieder deutlich. Johannes 9, Vers 4, da sagt Jesus, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, also vom Vater, solange es Tag ist. Das beschreibt, dass er noch lebt. Es kommt die Nacht, der Tod von Jesus, der schon nah dran war, da niemand wirken kann. Jesus hatte vor Augen, es war eine Zeitspanne in seinem Leben und bald würde sein Ende sein. Er muss die Werke des Vaters tun. Er kaufte die Zeit aus. Und ich will jetzt praktisch mit euch zwei Anwendungen durchgehen. Die sind ein bisschen länger. Aber zwei Anwendungen, dass wir einfach praktisch werden und jetzt drüber nachdenken, was können wir jetzt in unserem Leben machen? Es ist eine unglaublich wichtige Wahrheit. Was mache ich jetzt? Ich will zwei große Anwendungen mitgeben. Erstens, prüfe, wie du die Zeit nutzt. Prüfe, wie du die Zeit nutzt. Damit wir die Zeit auskaufen können und sollen, müssen wir einfach beobachten, wie wir wandeln. Das ist ja das, womit Paulus anfängt. Seht also sorgfältig zu, wie ihr wandelt. Wir müssen unser Leben beobachten, hinterfragen, notieren. Wie lebe ich? Was mache ich? Wie nutze ich meine Zeit? Anders geht's nicht. Wenn wir das nicht tun, wie wollen wir die Zeit auskaufen? Damit beginnt es. Das ist eigentlich der Hauptbefehl von Paulus. Und ich möchte einige Aspekte nennen, wo du einfach prüfen kannst, wie nutzt du deine Zeit. Ich denke, ihr habt eigene Dinge, die ihr noch hinzufügen sollt. Ich will einfach drei Beispiele nennen, die mir so ein bisschen aufgefallen sind oder die, wo ich oft mit Leuten rede und selbst in meinem Leben es weiß. Erstens, Social Media. Denke darüber nach, wie du deine Zeit mit sozialen Medien, die sind in Deutschland, sozialen Medien verbringst. Wie viel Zeit verbringst du dort? Und ist es sinnvolle Zeit, die du verbringst? Oder schlägst du dir einfach deinen Kopf mit irgendwelchen Bildern, mit irgendwelchen Videos voll und schlägst die Zeit tot? Wisst ihr, ich habe erst letztens darüber nachgedacht, die Zeit totschlagen. Also, was das eigentlich bedeutet. Tatsächlich ist es, du machst einen Mord, also es ist so wichtig, dass du etwas totschlägst. Also, versteht ihr, worauf ich hinaus will? Also, mir ist nicht aufgefallen, totschlagen. Wie viel Zeit haben wir bereits in die Mülltonne geworfen auf solchen Plattformen? Geworfen, BSR ist gekommen, also bildlich gesprochen, hat es abgeholt. Direkt mitgenommen. Also nichts gegen Max hier. Als wir endlos YouTube-Videos geschaut haben, Instagram vielleicht endlos gescrollt haben und geprüft haben, ob es irgendwann ein Ende gibt, weiß ich nicht. Gibt es ein Ende? Weiß es jemand? Okay. Gibt es ja? Nein, hat sie ja gesagt. Jetzt wissen wir es alle. Bei den Kommentaren, nein, okay. Oder ununterbrochen in Videospielen versunken waren. Das ist vielleicht bei den Jungs mehr. Der Teufel erfreut sich über jede Minute, die wir vergeuden. Er reibt sich die Hände. Zweitens. Wie nutzt du deine Mini-Pausen? Stichwort Mini-Pausen im Leben. Was meine ich damit? Zum Beispiel, du fährst irgendwo mit dem Bus hin oder gehst zum Arzt oder sonst wo, dann hast du ein paar Minuten oder sogar ein paar mehr Minuten, kommt drauf an. Was machen wir in diesen Zeiten? Oft ist die Reaktion, auch bei mir, man zückt sein Handy. Das war automatisch, zack. Und man guckt, Nachricht da, sonst was, E-Mail, weiß ich nicht. Man zückt sofort sein Handy. Aber du kannst die Zeit auch ganz anders nutzen. Und vielleicht denkst du, ja, das sind ja bei mir nicht wirklich viel Zeit, die ich dann irgendwie mehr gewinne oder mehr habe. Aber das ist trotzdem Zeit. Und wenn man die Minuten aufrechnet, werdet ihr erstaunt sein, wie viel Zeit ihr eigentlich beim Warten oder beim, also nichts tun in dem Sinn, einfach verbringt. Es ist doch, wenn man es aufsummiert, echt viel Zeit. 15 Minuten am Tag, selbst wenn es nur 15 Minuten sind. In der Woche wie viel? Stunde 45, war? Ja, Stunde 44. Fast 2 Stunden, die du hast, also das ist nicht wenig Zeit. Nun, logischerweise kannst du nicht unbedingt alle Dinge machen, aber es gibt Sachen, die du trotzdem machen kannst. Und über die Jahre verteilt, wenn du eine gute Gewohnheit machst, dazu kommen wir gleich im zweiten Punkt, wie viel kannst du von der Zeit nutzen und auskaufen? Und drittens, wo du dein Leben hinterfragen kannst, ist ganz praktisch, wo investierst du deine Zeit? Und kannst du Investitionen oder so schreiben. Wo investierst du deine Zeit? Was meine ich damit? Wofür nimmst du einfach ganz, ganz bewusst Zeit in dein Leben? Also trägst einen Zeitabschnitt einfach raus in deinem Leben, in deiner Woche und sagst in deinem Wochenplan, das will ich heute machen, weiß ich nicht, ob es fürs Fitnessstudio ist, sonst was, andere Dinge. Beobachte, was setzt du dir für Blöcke in der Woche, wo du Zeit verbringst? Wisst ihr, selbst an sich gute Dinge können tatsächlich Zeitfresser und Sünden werden. Also Sachen, die an sich keine Sünde sind in dem. Zum Beispiel Brettspiele spielen. Es ist keine Sünde, ein Brettspiel zu spielen. Ich habe Freude gehabt, mit euch gestern Brettspiele zu spielen. Auch wenn andere vielleicht nicht so denken. Aber wenn du ununterbrochen Brettspiele spielst und das Erste, was du tust nach dem Abendessen, Brettspiel rausholen oder sonst was anderes, dann kannst du deine Prioritäten falsch setzen. Wenn ich anfangen würde, nur noch Brettspiele zu sagen, hey, noch, wir machen die Andacht morgen früh oder sonst was, ich habe jetzt meine Brettspiele. Ich würde meine Zeit falsch nutzen. Ich würde meine Zeit verschwenden. Und ganz praktisch gedacht für diesen Befehl, prüfe, wie du deine Zeit nutzt. Ganz praktisch. Nimm dir einfach vor, in einer Woche, in einer ganz normalen Woche, keine besonderen Woche, nicht in der Campwoche, das macht nicht so viel Sinn, ganz normalen Woche, jede 15 Minuten, vielleicht jede halbe Stunde, wenn es schwerfällt, einfach mal zu notieren, was habe ich die letzten 15 Minuten gemacht. Einfach Strich setzen und gucken, was habe ich da gemacht. Einfach ganz kurz. Es ist ein bisschen Arbeit, aber nach einer Woche weißt du ziemlich gut, was du gemacht hast. Ich meine, deine Handy-Bildschirmzeit, die verrät auch einige Sachen gleichzeitig, aber ich fand es hilfreich, dass ich es gemacht habe, einfach auf Papier mal zu machen. 15 und dann gucken, da habe ich es verwendet, da, und auf einmal wirst du merken, okay, da habe ich das gemacht, da habe ich das gemacht, und vielleicht wirst du merken, dafür habe ich in der Woche 2 Stunden benutzt. Aber, wenn du jetzt geprüft hast, die Liste hast, dein Zeitfresser vielleicht, ist die Frage jetzt, was machst du jetzt? Wenn du einfach sagst, das ist Zeitfresser, auf einmal hast du ja Zeiten in der Woche, die frei sind. Einfach könnte man sagen, leere Blöcke. Und diese leeren Blöcke, die musst du unbedingt füllen. Warum? Wenn du sie nicht füllst, dann wird der Satan wissen, wie er dir helfen wird, sie zu füllen. Dann wird die Welt wissen, wie die sie füllen kann bei der Zeit. Alle werden gute Ideen haben, wie du die Zeit verschwenden kannst. Wenn du dir nicht bewusst sagst, was du dort machen willst. Deswegen der zweite große Anwendungspunkt. Baue gute Gewohnheiten. Gewohnheiten sind so ein Segen von Gott. Weil wenn wir eine Sache anfangen zu tun, dann wird es irgendwann nach einer Zeit leichter. Es wird einfach zu etwas, was wir fast automatisch tun. Es gibt auch Gefahren, wenn wir einfach das kalt wie ein Ritual machen, wenn Bibellesen das zum Beispiel so wird oder beten. Aber Gewohnheiten sind doch so gut, weil sie uns helfen, einfach Ordnung in unser Leben zu bringen. Genau Zeit auszukaufen. Und welche Gelegenheiten helfen uns, Zeit auszukaufen? Nun, die grundlegendsten Sachen beim Christenleben ist das Wort Gottes, das Gebet und die Gemeinde. Und ich finde es so cool, im Epheserbrief haben wir alles drei. Paulus redet die ganze Zeit das Wort Gottes. Es geht um das Evangelium, es geht um sein Wort. Das Gebet haben wir mit Florian angeschaut. Paulus nimmt sich Zeit zu beten. Und dann haben wir uns heute Morgen die Einheit angeschaut. Gemeinde. Das sind fundamentale Dinge in deinem Leben. Nimmst du dir Zeit für Gottes Wort? Nimmst du dir Zeit für Gebet? Nimmst du dir Zeit für die Gemeinde? Das sind so einfache Dinge und die müssen wir immer wieder sagen. Aber wie sagt Paulus, euch dasselbe zu sagen, ist mir keine Mühe. Ich habe es gerade vergessen, den direkten Zitat. Ich werde es euch immer wieder sagen. Und wenn du diese Dinge bereits in deinem Leben integriert hast, kannst du nochmal prüfen und einfach gucken, wie kannst du Sachen verbessern, anschauen. Und dann kannst du dich fragen, wie kann ich anders meine Zeit noch auskaufen. Frage dich, was kann ich für andere gute Gewohnheiten aufbauen? Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn du anfängst, gute christliche Bücher zu lesen. Habt ihr mal drüber nachgedacht, wenn ihr 15 Minuten pro Tag Zeit nehmt, ein Buch zu lesen? 15 Minuten. Würdet ihr sagen, das ist möglich? Bei wem ist das möglich, 15 Minuten Zeit zu nehmen für ein Buch? Okay, eigentlich sind alle Hände oben. Wir haben niemanden, der so busy ist. Und wenn, dann würde ich mit ihm persönlich danach reden. Was? Wenn ihr das ein Jahr macht, ich hatte es mal ausgerechnet, sind das 274 Stunden. Glaube ich? Habe ich falsch gerechnet? Ich habe es auf meinem Papier, ich habe es nicht mitgenommen. Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Hat jemand einen Taschenrechner? Wer kann gut rechnen? 365 mal 15? Nee, ist weniger. Ein Viertel müsste es sein. Ah, nee, 3 Jahre habe ich es gemacht. Ich glaube, ich habe 3 Jahre gerechnet. Okay, egal, unwichtig. In wie vielen Jahren? In 3 Jahren. Okay, so habe ich es gerechnet. Mit 3 Jahren. In 3 Jahren habt ihr 274 Stunden, die ihr für das Lesen investiert habt. Wisst ihr, wie viele Bücher ihr ungefähr darin in dieser Zeit schafft? Abhängig, wie schnell ihr lest, aber ich gehe davon aus, wenn ihr mehr lest, werde ich auch schnellerer Leser. Also in dem Sinne. Es ist nicht immer, man will auch manchmal langsam lesen, aber jetzt im Durchschnitt schafft ihr wahrscheinlich ungefähr 40 bis 70 Bücher in der Zeit. 40 bis 70 Bücher. In 3 Jahren. Das heißt, ihr werdet jedes Jahr ungefähr 12 mehr Bücher bis 20 mehr Bücher lesen in eurem Leben. Also in diesem Jahr. Wenn ihr 15 Minuten Zeit pro Tag nehmt. Ich glaube, wir haben uns das mal ganz gar nicht vor Augen, wie viel eigentlich Beständigkeit in einer Sache bringt. Wisst ihr, wenn ein Wassertropfen immer weiter fällt auf dieselbe Stelle, was passiert dann? Irgendwann gräbt er sich durch. Wo man denkt, das ist doch nichts, ein Wassertropfen. Was soll da passieren? Aber irgendwann macht er ein Loch in einem Stein. Und genauso ist es mit unserer Zeit. Wenn wir sie Stück für Stück beobachten. Am Anfang ist es vielleicht, denke ich, ja, 15 Minuten, das wird gar keinen großen Einfluss auf mein Leben haben. Aber in 3, in 10 Jahren, wisst ihr, wie du zurückschauen wirst und sagen wirst, wow, diese Zeit, diese Gewohnheit hat mich so geprägt. Unglaublich. Und ich persönlich kann euch empfehlen, immer wieder Biografien zu lesen. Ich liebe es, Biografien zu lesen, weil sie einfach einen herausfordern. Man liest vom Leben anderer Christen. Und man kann gar nicht, man kommt gar nicht dran vorbei, um sich selbst zu fragen, wie lebe ich selbst? Wie sieht mein Leben in den Bereichen aus? Man wird einfach ermutigt. Aber noch eine Sache will ich sagen. Es geht bei Zeitauskaufen nicht einfach nur um unser persönliches, geistliches Leben. Was meine ich damit? Wir können schnell in die Falle kommen, zu denken, Zeitauskaufen, ich gucke jetzt, lese ich Bibel, wie ist mein Gebetsleben, meine Bücher und alles in dich, in dich, in dich, in dich investieren. Wenn Paulus über Zeitauskaufen nachdenkt, geht es nicht einfach nur um dich, sondern auch um andere. Wie nutzt du deine Zeit, um anderen zu dienen? Das ist ein wichtiger Aspekt. Bei Zeitauskaufen geht es nicht einfach so, wie kann ich mich wie ein Fußballspieler einfach am meisten trainieren, am größten werden? Sondern wie kannst du in andere investieren? Kranke vielleicht besuchen in deiner Gemeinde, bei einem Einsatz helfen. Es gibt so viele Dinge zu machen. Eure Pastoren werden sicher 100 Ideen haben, wie ihr sie einsetzen könnt und dienen könnt. Paulus, er will, dass wir die Zeit auskaufen. Er sagt uns, die Zeit ist kurz, die Tage sind böse. Achtet darauf, wie ihr sie nutzt. Ich würde zum Abschluss noch mit uns beten und ich würde euch bitten, dafür aufzustehen. Herr, du weißt selbst, wie viele Minuten bereits in meinem Leben in der Mülltonne gelandet sind. Wir wollen uns nicht in Selbstmitleid baden, wir wollen uns nicht irgendwie selbst bemitleiden, sondern wir wollen das als Ermahnung nutzen, um unsere Zeit auszukaufen. Herr, hilf den jungen Leuten hier, feste Gewohnheiten, feste Prinzipien in ihr Leben zu setzen, dass sie ihre Zeit für dein Reich nutzen. Ich möchte für die bitten, die dich noch nicht kennen, Herr. Sie können die Zeit nicht auskaufen. Es ist unmöglich, weil sie den Kern davon noch nicht haben. Und deshalb möchte ich dich bitten, dass du sie lebendig machst, Herr. Führ sie zur Buße. Mögen sie Gottesfurcht in den Herzen erblühen, sodass sie anfangen, deine Gebote und dein Gesetz zu lieben. Herr, und hilf ihnen und auch uns allen, die wir bereits mit dir wandeln, diesen Wandel in aller Kraft zu führen, unsere Zeit zu nutzen, jede Möglichkeit, jede Gelegenheit, jede Minute. Wir wissen, wir brauchen deine Gnade. Hilf uns in deiner Gnade. Hilf uns nicht, in einen Hoch zu kommen, so viele Dinge anzusetzen und dann wieder alles fallen zu lassen. Hilf uns, kleine Dinge Stück für Stück in unserem Leben zu verändern, kleine Gewohnheiten zu setzen und sie für dich zu investieren, für dein Reich, damit wir wie Christian und Treu in der Pilgerreise hindurchgehen können durch den Jahrmarkt der unnützen Dinge und bei dir ankommen und sagen können, wir haben unsere Zeit treu verwaltet. Hilf uns, Herr, durch deinen Geist. Amen.